Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind Themen in Graubünden. Falls im Steinzeitalter wegen der Therme geraten sich gewichtige Personen vom Dorf in Tor. Keine Anzeige wegen pädophilen Übergriff. Externe haben der Kinderheimstiftung Gott hilft ein gutes Zeugnis ausgestellt. Frin im Schaufenster von europäischen Juroren. Es geht um die Verschmelzung von Modernem mit Altem im Dorf, wo es einen Preis dafür zu gewinnen gibt. Und wettermässig könnte es regnen heute Abend. Morgen dann bläst wieder ein starker Föhn. Am Mikrofon ist Ricarda Simonet. Gemeindepräsidentin von Pfalz soll zurücktreten, per sofort. Das fordert der Pius Truffer, einer von den Verwaltungsräten vor Therme Pfalz, wo im Januar abgewählt worden ist. Therme ist zwar eine Aktiengesellschaft, gehört aber zu 100% der Gemeinde. Nicht zuletzt darum hat auch jeder zu Pfalz ein bisschen das Gefühl, er könne mitreden. Für Aussenstehende so eine typische Dorfbosse, erzählt vom Silvio Lichti.
Herr Bessler, im März.
Ja, das wäre natürlich nicht das, wo wir eigentlich hätten wollen, die Dorfbossen. Aber jetzt kommt sie dafür. Da ist der Silvio Lichti.
Ähnlich wie im Trickfilm Flintstones brüllt einer ganz zünftig aus dem Steinwerk zu Pfalz. Nicht nach seiner Frau, vielmehr zu einer Frau vertrieben. Es geht um die Therme Pfalz, die seit Anfang Jahr wegen der Abwahl von langjährigen Verwaltungsräten von sich reden macht. Als Therme-Urgestein ist der Pius Truffer, Chef vom Steinbruch im Dorf und seit dem 84 im Verwaltungsrat und eben frisch abgewählt worden. Dass es so weit gekommen ist, schiebt er allein der Gemeindepräsidentin Margrit Walker in die Schuhe. Sie muss aus seiner Sicht drum weg.
Ich bin der Meinung, das tut Pfalz nicht gut. Das ist nicht eine Führungskraft, die eine Einheit schaffen kann, die wieder aufzeigen kann, wie es weitergeht. Sie hat einen Scherbenhaufen hinterlassen mit höchst fragwürdigen Methoden, die Wahl da durchgezogen. Und aus dem Führen fordere ich, sie soll doch bitte den Rücktritt geben. Ich fordere das wirklich mit Nachdruck. Platz machen für andere Kräfte, die wirklich wieder integrierend wirken können.
Starker Tubak für die Frau Gemeindepräsidentin, die noch 2 Jahre im Amt bleiben könnte und erst gerade mit 90% der Stimmen wiedergewählt worden ist, wie sie selber gern betont. Margrit Walker will sich von dem lauten Gebrüll dann auch nicht vertreiben lassen.
Weil ich merke, dass die Bevölkerung hinter mir steht, kann ich das cool nehmen. Ich versuche auch, das Politische nicht ins Familiäre zu nehmen. Das klingt mir eigentlich sehr gut. Ich kann gut abstellen und das sind Machenschaften, denke ich, die nicht sein müssen, aber die ich so gut verdauen kann.
Jeder von diesen zwei behauptet, dass die Pfalzerinnen und Pfalzer hinter ihnen stehen. Das 900-Seelendorf dürfte also recht gespalten sein. Ausgelöst hat der starke Aufschrei von Pius Truffer den Bericht vor der Geschäftsprüfungskommission. Extern mit dem Amt für Gemeinde ist die ganze Abwahl, Neuwahl und Entwicklung im Verwaltungsrat vor Therme angeschaut worden. Das Resultat stützt die Gemeindepräsidentin wenig, weil eigentlich in einer ersten Sitzung der bestehende Verwaltungsrat bestätigt worden wäre. Eine zweite Wahl wäre also nicht nötig gewesen. Für Margrit Walker aber schon. Die erste Abstimmung, die sei mehr so ein bisschen ein Pulsfühlen gewesen.
Ich habe das mehr als konsultativ Abstimmung angeschaut.
Darum hat sie nochmal eine Wahl verlangt und dort hat sich die Mehrheit leicht verschoben. Gegen die bisherigen. Im Dorf sind dann Unterschriften gesammelt worden, die GPK gefordert haben, weil ja eben die Therme zu 100% der Gemeinde gehört, weil auch jeder wissen, was da gelaufen ist. Der GPK-Bericht wäre jetzt eigentlich nur für die Pfalzer bestimmt gewesen. Der Pius Truffer und die anderen abgewählten Verwaltungsräte, wenn aber, dass alle davon erfahren.
Ja, ich denke, es ist richtig, dass man den GPK-Bericht auch diskutiert und öffentlich aufzeigt, was sich vor allem im Vorfeld von diesen Wahlen abgespielt hat.
Statt zusammen an einem Tisch sitzen und verhandeln, wird die Pfalz gegenseitig beschuldigt und laut brüllt, fast so wie ihr Steinzeit.
Ja, und da wird es bald wahrscheinlich schon eine Fortsetzung geben davon. Vor ein paar Wochen ist die Stiftung Gott hilft mit Sitz Zitzers wegen sexueller Übergriff zu Kind in den Schlagzeilen gewesen. Die Heimleitung ist dann aktiv worden, hat Vorfälle extern untersuchen lassen und eine Telefonnummer eingerichtet, wo sich Betroffene melden konnten. Was das gebracht hat und was dabei rausgekommen ist, das hat Sarah Hausschild mit Martin Bessler angeschaut, am Leiter der pädagogischen Betrieb der Stiftung Gott hilft.
Herr Bessler, im März ist Stiftung Gotthilf mit massiven Vorwürfen konfrontiert worden. Es hat geheissen, es hätte sexuelle Übergriffe in ihren Institutionen zwischen den Jugendlichen gegeben. Das Ganze ist auch in den Medien gross diskutiert worden. Sie haben darauf aber reagiert. Man hat die ganzen Geschichten untersucht. Was ist dabei rausgekommen?
Also, wir haben einfach dort, ja, unser Meldesystem untersucht, das im 202 ist eingeführt worden, in Bezug auf grenzverletzende Vorfälle, die es kann geben in unseren Institutionen. Wir haben geschaut, hat man dort richtig reagiert in diesen Situationen, sind die richtigen Stellen informiert worden und sind die richtigen Massnahmen eingeleitet worden.
Sie reden von grenzverletzenden Vorfällen. Also, was heisst das genau? Was sind das für Vorfälle?
Also, wir müssen selber ja auch die Abstufungen machen, oder? Wir haben, die erste Stufe sind alltägliche pädagogische Situationen, wo es zu Hunderten gibt.
Also dann was zum Beispiel?
Zum Beispiel einander anschreien, oder mal einen Streit, oder mal ein Ämtchen müssen durchsetzen. Diese Sachen. Und dann gibt es Grenzüberschreitungen, wo vielleicht mal irgendwie eine Kehrerei unter Jugendlichen, wo ein bisschen massiver ist, wo man vielleicht mal einander ein bisschen ankommt. Und dann gibt es Stufen 3 und 4, das sind Grenzverletzungen von Klienten gegenüber Mitarbeitenden oder von Mitarbeitern gegenüber Klienten oder von Klienten gegenüber Klienten. Und das sind dann verschiedene Sachen. Das kann von irgendwie Drohungen sein bis zu sexuellen Belästigungen.
Und wie viele so sexuelle Belästigungen, also wirklich schlimme Vorfälle, hat es denn jetzt letztendlich gegeben in den letzten Jahren? Sie haben untersucht seit 2002. Seitdem haben Sie die Möglichkeit, das genau zu untersuchen, weil seitdem dokumentieren Sie alles.
Es hat sich die Zahl bestätigt, wo wir im März gesagt haben, dass wir 5 Fälle haben, die strafrechtliche Folgen hatten und die in diesem Bereich gehen, von Grenzverletzungen.
Wenn ich Sie richtig verstanden, sind das alles Fälle, die zwischen den Jugendlichen, bei den Jugendlichen passiert sind, wo sie im März mit massiven Vorwürfen entdeckt worden sind, ist unklar geblieben, ob es nicht auch zu Übergriff zwischen Betreuungspersonen und den Jugendlichen gekommen ist. Was zeigt die Untersuchung dort?
Also dort kommt auch ganz klar aus dem Fachbericht heraus, dass in dieser Zeit, in der jüngsten Zeit, wir haben keinen Fall von sexuellen Übergriffen von Mitarbeitenden auf Kinder.
Also auch da von 2002 an. Mhm. Sie haben im Zusammenhang jetzt mit diesen Aufklärungen auch eine Hotline geschaltet, ein Telefon geschaltet. Man hat können anrufen, also Leute, die früher in ihren Institutionen waren, haben sich können melden. Sie haben schriftliche, telefonische Meldungen gekriegt, etwa 20 Leute. Haben sich mit ihnen in Verbindung gesetzt. Niemand von diesen Leuten hat sie angezeigt, aber was haben denn diese Leute erzählt? Also was sind das für Problematiken?
Also das ist sehr unterschiedlich, das ist sehr breit. Das sind Leute, die in den 30er Jahren in der Institution waren, wo natürlich noch total andere Zustände waren, wo irgendwie 2 Betreuerinnen für 80 Kinder oder so und die dort einfach halt Leid erlebt haben, die zum Teil haben Übergriffe erlebt haben. Auch gerade unter Kindern hat man niemals den Schutz gehabt, wo sie auch sie ausgeliefert waren. Es hat Leute gegeben, die auch von der pädagogischen Massnahmen sehr verletzt worden. Es ist auch gerade die Pädagogik so 60er, 70er Jahre zum Teil mit Bettnässer ist man nicht sehr gut umgegangen. Es ist zum Teil gegen die Würde gegangen. Und das sind so die Nöte, die dort angesprochen werden können.
Und hat man dann auch Vorfälle gehört, die in jüngster Zeit passiert sind? Also wo sich Leute gemeldet haben, die in den letzten Jahren, sagen wir in den letzten 10, 15 Jahren schwierige Situationen in ihrem Heim erlebt haben?
Von der jüngsten Zeit hat es einen Fall gegeben, wo jemand etwas erlebt hat, was er sehr schwierig empfunden hat.
Wie hilft man den Leuten, die sich bei ihnen gemeldet haben?
Also mit uns ganz in Einzelfällen entschuldigen für die Sachen, wo sie wirklich unrecht ist passiert. Die Leute können uns treffen, die Leute können psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Wir haben auch einen Fonds für psychologische Unterstützung, wenn das Leute möchten, wo sie an die Stiftung können gelangen können.
Bleibt die Frage, wie weiter? Die Experten, die den Bericht für Sie gemacht haben, haben Ihnen Vorschläge gemacht, wie Sie intern die Kommunikation noch verbessern können, wie Sie, wenn so Vorfälle passieren, müssen vorgehen. Trotzdem, ein Restrisiko, denke ich, bleibt immer übrig für Sie.
Es bleibt ein Restrisiko. Wir arbeiten mit Menschen für Menschen. Und das heisst auch, dass man das nicht völlig ausschliessen kann. wir schauen es als wichtiger, dass wir gute Standards haben und dass wir, wenn etwas passiert, können sehr gut reagieren. Aber wir arbeiten mit den sehr schwierigen Kindern von unserer Gesellschaft.
Sagt der Martin Bessler, der Leiter des pädagogischen Betriebs der Stiftung Gott hilft, im Interview mit der Sarah Hauschild. Wer in Graubünden künftig einen Hund hat, der muss die Schulbank drucken, eine schriftliche und praktische Ausbildung machen, um den Sachkundenachweis zu kriegen, also wie es der Bund will. Alle, die vor dem 1. September 2008 schon einen Hund hatten, betrifft das aber nicht. Kontrollieren müssen die Hundehalter Gemeinden, die heute am Plantenhof vom Kanton darüber informiert worden sind, wie es das machen könnte. Der April war für die Bündner Hotellerie noch mässig. Die Übernachtungen sind verglichen mit letztem Jahr um 11% zurück. Positiv auffallen tun die Zengadin mit dem Valmisteier, die Region Viamala, die Südtäler und die Stadt Chur. Besonders gross ist das Minus Zedrun, das Klosters und Zavonin. Der April rundet den Winter ab. Werden hier alle Monate seit dem November zusammengezählt, gibt es fast das gleiche Resultat wie im letzten Winter, knapp 3,2 Millionen Übernachtungen. Unter 5 Bibliotheken zu Chur gibt es neu einen Velokurier, wo sich die Leute ihre Bücher oder CDs kostenlos in ihre Wunschbibliothek bringen lassen. Diese Dienstleistung funktioniert unter einer wissenschaftlich ausgerichteten Bibliothek zu Chur. Das sind die Kantonsbibliothek, der von der Pädagogischen Hochschule, der Theologischen Hochschule, der Hochschule für Technik und Wirtschaft und der vom Bildungszentrum Gesundheit und Soziales. Auf der A13 Richtung Chur beim Rastplatz Zitzers ist ein TÜV-Fahrer am Morgen schwer verunfallt. Er ist gerade wieder auf die Autobahn gefahren, hat dabei gerade einen Lastwagen überholen, aber nicht gesehen, dass er auch schon ein Auto macht und ist darum auf das aufgefahren. Er hat sich beim Sturz schwer verletzt. Rund eine Stunde lang ist darum auf der A13 noch eine Spur offen gewesen. Drisse Gemeinden aus 11 Nationen buhlen um eine ganz besondere Auszeichnung. Der Europäische Dorferneuerungspreis. Den gibt es für Dörfer, wo der Spagat zwischen Tradition und Innovation gut schaffen. Gemeinde Vrin findet, sie mache genau das und hat sich darum angemeldet für den internationalen Wettbewerb. Gestern kam eine hochkarätige Jury auf Besuch, um sich ein Bild vor Ort zu machen. Sarah Hauschild war dort mit dabei.
Wenn man in Vrin, im letzten Dorf um Lugnez, ist, geht es nur noch zu Fuss weiter. Zum Beispiel rauf auf die berühmte Greina-Hochebene und weiter ins Tessin. Soweit wollen die angereisten Jurymitglieder für den Europäischen Dorferneuerungspreis aber nicht. Ihnen langt der Blick auf steile, farbige Frühlingswiesen, dazu das romanische Kinderchörli zur Begrüssung. Kinder mit roten Backen, neben dem Schulhof, Schaf und Kühe, weiter hinten in den Nebelschwaden die Berge. Natürlich sind die Kulissen ein wichtiger Teil von Vrin, aber es ging dann etwa nicht darum, den Gästen einfach eine intakte Bergwelt vorzugaukeln, sagt der Gemeindepräsident vom 280-Seelendorf, der Silvio Caviezel.
Das, was wir zeigen wollen, ist das, was in den letzten Jahren oder den letzten 30 Jahren passiert ist, ein bisschen in allen Bereichen, im landwirtschaftlichen Bereich, im Architekturbereich und an und für sich im ganzen Leben, das dann geändert hat in dieser Zeitspanne.
Betroffen von Abwanderung, wirtschaftlich schwach, Veränderungen in der Landwirtschaft, all diese Probleme beschäftigen Vrin schon lange. Das erfahren die auswärtigen Experten im Anschauungsunterricht.
Wunderbare Landschaft, zum Teil lieblich, zum Teil schroff.
Die heimischen Fachleute nehmen die Experten von auswärts mit auf den Dorfrundgang. Sie erzählen, wie die Landwirtschaft sich verändert hat, dass es heute weniger Milchbauern gibt, aber wieder mehr Schafe und Geissen, weil die besser zu halten sind im schroffen, steilen Gelände rund ums Dorf. Die Experten erfahren auch, wie die Einheimischen eine Genossenschaftsmetzgerei gegründet haben und die Produkte so in der Region verarbeitet und verkauft werden. Baut hat die Metzgerei der prominente einheimische Architekt John Agaminada. Er ist dann auch, wo der illustre Runde ins alte Gemeindehaus, die umgebauten Wohnhäuser, alte Ställe oder eine neue Schreinerei zeigen. Alles im traditionellen Strickbau mit einheimischem Holz. Modern und traditionell fliessen ineinander über, so dass ein Architekt aus Kärnten ganz beeindruckt meint.
Ja, eigentlich als Architekt hat mich fasziniert die Qualität der baulichen Interventionen, die sozusagen zum Altbestand dazu gestellt wurden, sowohl was die die örtliche Qualität der Räume, die dadurch entstanden sind, betrifft, als auch im Detail der Projekte.
Besonders ins Auge sticht der Jury die berühmte Totenstube La Stiva de Morts. Auch das Gebäude hat Gianna Caminada gebaut. Es ist ein Symbol für den Umgang mit dem Tod. Auch im kleinen Dorf hat sich der verändert in den letzten Jahren.
Also die Frieder wollten eigentlich einen Aufbahrungsraum. Wir wussten am Anfang nicht so recht, warum. Vielleicht, weil alle anderen Gemeinden das gebaut haben. Der Pfarrer haben wir dann gefragt, er hat gesagt, die Stuben sind zu klein. Das war natürlich gelogen, das stimmt überhaupt nicht. Sie sind viel größer als früher. Hinter dem versteckte sich etwas ganz anderes, die Verdrängung vom Tod. Das ist an sich.
Die Leute von Frinn hegen sich dann aber mit dem Tod befasst und am Schluss mit ihrer Totenstube ein Gebäude gebaut, das auch für andere besondere Anlässe gebraucht werden kann. Die Architektur, die die Veränderungen im Dorfleben aufzeigt, dazu die innovativen Ideen der einheimischen Bauern, eine Städterin aus der Jury, eine Münchner Architektin, widmet den Einheimischen ein Kränzli.
Das Ganze würde nicht funktionieren ohne dieses starke Miteinander, das ich hier spüre oder meine gespürt zu haben jetzt in diesen 4 Stunden. Die Menschen, die hier wirklich ja, gemeinsam an ihrem Ort weiterarbeiten.
Und dann gibt's für die Jurymitglieder einheimische Salsitz und Speck. Dazu wird angestoßen mit einem Bündner Herrschäftler. Frinn scheint definitiv gut anzukommen bei der Jury, wo entscheidet, wer den Dorferneuerungspreis am Schluss kriegt. Entschieden sagt zwar noch nichts, aber, sagt der Luxemburger Städtebauingenieur.
Es ist ein sehr starkes Projekt und da ist kein Abstrich, ohne abgesprochen jetzt, kann ich das aus dem Gefühl her dann sagen.
Gut möglich, dass Frinn, wo im 98 schon mal den Wackerpreis gekriegt hat, bald auch Besitzerin vom Europäischen Dorferneuerungspreis ist. Was aber bringt der Preis? Es gibt kein Geld, sagen die Verantwortlichen. Aber um das ging es auch nicht. Findet zum Schluss nochmal der einheimische Architekt Gianna Caminada.
Ich glaube, es ist immer gut, wenn man eine Bestätigung findet für das, was man macht. Also es gibt, glaube ich, auch den Leuten ein Selbstwertgefühl. Und sie haben dann wieder mehr Mut, vorwärts zu gehen und vielleicht in dieser konsequenten Richtung weiter zu arbeiten.
Ja, und schon bald also heisst es dann vielleicht wieder Viva Vrin. Zara Hausschild war gestern dort vorbei gewesen. Das ist deres Eis. Es ist gerade 6:10. Sie hören das Regionaljournal. In den Kantonen Graubünden und St. Gallen gibt es das schon seit einem Jahr, dass wer ein umweltfreundliches Auto hat, weniger Verkehrssteuern zahlen muss. Wer dafür eins mit einem grossen CO2-Ausstoß hat, der zahlt auch dementsprechend mehr. Heute hat auch der Kanton Thurgau, der Kantonsrat dort, dem Bonus-Malus-System zugestimmt, dass sich die politischen Entscheide aber auf die Autohändler auswirken. Das hören wir jetzt im Beitrag von der Lea Führer.
Bis jetzt war der Hubraum der Maßstab, wie viel Steuern ein Autofahrer im Thurgau hätte müssen zahlen. Ab Anfang nächstes Jahr zählt nur noch das Gewicht und der CO2-Ausstoß. St. Galler fahren mit emissionsarmen Autos schon länger günstiger und das hat auch der Rolf Zollikofer von der Auto Zollikofer AG St. Gallen gespürt.
Es ist ganz sicher ein Trend auf kleinere Autos, umweltfreundliche Autos, verbrauchsgünstige Autos und wir leben eigentlich bis in die Mittelklasse, oben raus sind wir nicht stark. Und da kommt uns der ganze Trend, der abläuft, ziemlich entgegen.
Und so hat der Rolf Zollikofer mehr Autos verkaufen. Der Dominik Inauen von der Christian Jakob Garage, die auf Mittelklasswegen spezialisiert ist, hat Ähnliches festgestellt.
Man merkt einfach einen Aufschwung bei den ökologischen Autos. Das heisst, je tiefer der CO2-Wert und je tiefer der Verbrauch, desto mehr ist eine Kundenresonanz vorhanden.
Wie St. Gallen ist auch im Kanton Graubünden das Bonus-Malus-System im 2009 eingeführt worden. Dort war der Erfolg schon nach kurzer Zeit messbar gewesen, wie der Gianfranco Donati vom Bündner Strassenverkehrsamt im letzten November am Regionaljournal gesagt hat.
Wenn man natürlich Zahlen anschaut und sich rein auf Zahlen abstützt, muss man sagen, hat es eine massive Zunahme gegeben. Wenn ich die Beobachtungsperiode anschaue, Mitte letztes Jahr bis Mitte dieses Jahr, haben wir also einen Zuwachs von über 30%.
Nämlich 3'000 umweltfreundliche Autos mehr. Umweltfreundliche Autos, das sind über kurz oder lang die Zukunft, sagt Marcel Utschan von der Neudorf Grenick Garage zu Gossau.
Ja, das kommt so mit der Zeit, weil wenn das Strassensteuer befreit gibt, oder, bei solchen Modellen, dann schauen die Leute, dass sie davon profitieren können.
Und hinten machen die, die ein grosses, schweres Auto fahren, die einen starken Motor haben, die müssen mehr Steuern zahlen. Der Rabatt der Strassensteuern ist ein gutes Argument, wenn es darum geht, ein neues Auto zu kaufen, aber sicher nicht das einzige.
Es ist bald 6:03, das ist das Regionaljournal Graubünden auf DRS1. Jetzt mit dem Wetter von der SF-Meteo-Redaktion. Und das hat heute Christine Jutz.
Am Abend ziehen von Süden her wieder der eine oder andere Platzregen über die Berge. Zum Teil wird es also nass. Die Temperaturen liegen jetzt Nacht bei 18 Grad, im Engadin bei 10 Grad. Auch am Donnerstag bläst ein kräftiger Föhn und es ist vor allem vom Domlesk bis ins Unterengadin recht sonnig. Sonst hat es morgen wieder mehr Wolken und es kommt zum Teil regnen, am häufigsten im Misox. Die Temperaturen liegen morgen zu Pontresina bei 18 Grad, zu Bergün bei 24, in Land 30 und zu Chur bei 32 Grad. Am Freitag ist es im Norden mit Föhn dann zuerst noch sonnig, dann geht der Föhn aber zusammen und am Abend oder in der Nacht auf Samstag kommt es verbreitet regnen und gewittern. Im Süden regnet es den ganzen Tag immer wieder mal, es bleibt aber warm mit 25 bis 32 Grad.
Christine Jutz. Und das sind Themen heute im Regionaljournal Graubünden. Die Gemeinde Pfalz hat zwar eine Therme, die so gut läuft wie noch nie, die Führung von deren aber spalten Gemeinde. Einer der abgewählten Verwaltungsräte, der Pius Truffer, fordert jetzt laut den sofortigen Rücktritt von der Gemeindepräsidentin. Das, weil ein Bericht von der Geschäftsprüfungskommission aufzeigt, dass die Abwahl vom langjährigen Thermenverwaltungsrat so nicht recht gelaufen ist. Gemeindepräsidentin Margrit Walker, die sieht sich im Dorf dreit und will weiter im Amt bleiben. Therme, die ist ganz im Besitz der Gemeinde. Wer neu einen Hund hat, der muss eine schriftliche und praktische Ausbildung machen, um überhaupt als Hundehalter einen neuen Sachkundenachweis zu kriegen. Das hat der Bund so vorgeschrieben. Alle, die vor dem 1. September 2008 schon einen Hund hatten, das betrifft die nicht. Kontrollieren tun die Hundehalter Gemeinden und sie haben heute im Plantenhof vom Kanton eine Instruktion gekriegt, wie genau dass sie das machen können. Im März ist die Stiftung Gott hilft mit Heim zu Zitzers und Zerisau wegen sexueller Übergriff zwischen Kindern in Schlagzeilen geraten. Daraufhin hat die Heimleitung die Vorfälle extern untersuchen lassen und man hat auch eine Telefonhotline für Betroffene eingerichtet. Rund 10 Leute haben sich gemeldet, Anzeige aber sind keine eingegangen. Zwar hat es Vorfälle unter Kindern gegeben, zu pädophilen Übergriffen zwischen Betreuer und Kindern sei es in den letzten Jahren aber nicht gekommen. Das ist das Regionaljournal Graubünden. Die Sendung und auch einzelne Beiträge von heute oder von den letzten Tagen können Sie im Internet nachschauen. Regionaljournal.ch ist die Adresse. Und dort finden Sie auch Informationen zum Wahlsonntag. Sie haben dort noch einzelne Porträts von allen 10 Regierungsratskandidatinnen oder Kandidaten, die Sie nachhören können bei ihren sportlichen oder sonstigen Hobbybetätigungen. Und wir sind dann natürlich auch am Sonntagnachmittag live da für Sie mit dem Zwischenbericht und dem Schlussbericht in der Abendsendung auf der Eins ab der 17:30. Ein Mikrofon war heute ist Ricarda Simonet.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.